das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Auch bei uns soll es heute um den Impfstoff gehen, auf den alle so sehnsüchtig warten, viele zumindest, und auch die, auf die wir jetzt zunächst blicken wollen, nämlich die Jugendlichen. Jungsein ist in diesen Tagen kein reines Vergnügen. Seit Monaten fallen Partys aus, ins Kino mit Freunden gehen ebenso, und an lang ersehnte Reisen oder spannende Praktika nach dem Schulabschluss ist derzeit schon gar nicht zu denken. Viele hochfliegenden Pläne von Jugendlichen begraben unter Corona. Über Sorgen und Nöte der Jugend in diesen Krisenzeiten, Rupert Wiederwald.
Endlich etwas zu tun. Mit anderen Jugendlichen zusammen. Für Lina, Schämer und Hieber ist das Jugendzentrum Stadtmitte in Mülheim an der Ruhr Abwechslung von einem Leben, das sich durch Corona sehr verändert hat. Freizeitaktivitäten, Fehlanzeige.
Gar nichts. Also vieles habe ich nicht. Ich habe nur Schule dann. Dann bin ich zu Hause, da mache ich Hausaufgaben oder sowas und dann sitze ich da rum und mache gar nichts. Also ich musste wirklich auf vieles verzichten. Ich hatte auch Fußball gespielt, aber wegen Corona ist mein Verein pleite gegangen. Also musste ich aufhören zu spielen.
Das Jugendzentrum ist für viele in Mülheim Stadtmitte die letzte Möglichkeit, irgendetwas zu unternehmen. Die Pädagogen versuchen irgendwie ansprechbar zu bleiben, das Zentrum offen zu halten. Auch hier dürfen viel weniger rein als sonst. Immer wieder müssen Mädchen und Jungen weggeschickt werden.
Das ist eigentlich schade. Ich habe letzte Woche in der Stadt Jugendliche oder Kinder getroffen, die dann hier gerne sind, die wir dann auch mehrmals zurückschicken müssen. Die haben dann gesagt, Wahide, das Jugendzentrum macht keinen Spaß mehr. Und das ist dann irgendwie nicht schön zu hören für unsere Arbeit, dass dann Kinder und Jugendlichen dann so dermaßen darunter leiden.
Und doch, viele Jugendliche kommen mit solchen Schwierigkeiten erstaunlich gut klar. Jugendforscher Simon Schnetzer befragt seit 2010 Jugendliche und junge Erwachsene in der Studie Junge Deutsche. Immerhin zwei Drittel schauten trotz der Pandemie optimistisch in die Zukunft.
Aber da bleibt ein Drittel, für die hat sich's tatsächlich auch verschlechtert. Und wenn wir uns diese Gruppe genauer anschauen, dann sind es natürlich überwiegend junge Menschen, die in diesen Übergängen stecken. Schüler, gerade von Haupt- und Realschulen, die auf den Abschluss und die Lehrstellensuche übergehen. Junge Menschen in Ausbildung, die den Job, die Ausbildungsübernahme sich wünschen.
Oder Studierende. Leo Niederhagen und Alina Ernesti treiben nicht Existenzsorgen, eher die Liebe zu den Orten, an denen sie nicht mehr sein können. Bars, Clubs, Diskotheken. Aus einem Projekt in ihrem Designstudiengang wurde eine Liebeserklärung an die Clubs, die Corona-bedingt schließen mussten.
Nachtleben ist für mich irgendwie so eine Art Zuflucht auch gewesen. Also wirklich so eine Flucht aus der Realität. Man konnte irgendwie sein, wer man sein wollte. Man konnte sich frei entfalten. Und das fällt jetzt einfach weg und das ist schon auch ein bedrückendes Gefühl.
Die beiden Studierenden sammeln Liebeserklärungen an Clubs und Bars, haben extra T-Shirts drucken lassen, Plakate entworfen. Das Geld, das sie damit erlösen, spenden sie. Ein Projekt, geboren aus dem erzwungenen Wechsel von der Bar an den Küchentisch.
Man arrangiert sich damit. Das Schöne ist, dass wir jetzt diese Energie und Langeweile zu was genutzt haben und was ziemlich auf die Beine gestellt haben, wo wir sehr stolz drüber sind.
Ob nun das Jugendzentrum oder die WG. Was Corona jungen Menschen am meisten genommen hat, sind Orte, an denen sie sich treffen können und damit einen wichtigen Teil ihres Lebens.
Ja, und für all diejenigen, die diesen Wunsch auf dem Zettel haben, er könnte sich tatsächlich zu Weihnachten erfüllen. Grünes Licht für einen Impfstoff gegen das Coronavirus, noch im Dezember. Zumindest will der amerikanische Pharmakonzern Moderna noch heute eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff in den USA beantragen und als erstes Unternehmen auch eine bedingte Zulassung bei uns in der EU. Der Wettlauf um den ersten Corona-Impfstoff ergeht also Schlag auf Schlag weiter und das schürt natürlich Hoffnung, wirft aber auch eine Menge Fragen auf. Wir wollen so viele wie möglich davon beantworten und wir beginnen mit einem konkreten Blick darauf, wie es aussehen könnte, das große Impfen, und wie Deutschland sich darauf vorbereitet. Eva Macht.
Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart fühlt man sich gut gerüstet. 12 Impfkabinen sollen am 15. Dezember betriebsbereit sein. Für eine Impfung, die so in Deutschland neu ist. und trotz penibler Vorbereitung logistische Herausforderungen mit sich bringt.
Die Schwierigkeiten sind in der Rekrutierung des Fachpersonals. Wir sollen ja bis zu 50 Ärzten dafür in Einsatz bringen, medizinische Fachangestellte. Und das in einer Phase, wo wir jeden Arzt ja auch für die Versorgung der Patienten brauchen, wo wir sowieso aufgrund der Urlaubszeitengpässe haben. Also das ist wahrscheinlich der kritischste Punkt an dem ganzen Konzept.
Wo sollen die Impfungen stattfinden? Überall in Deutschland entstehen zurzeit Impfzentren. Seit heute in Recklinghausen oder hier bei einem Testlauf in Ulm. In jedem von ihnen will man pro Tag eine hohe fünfstellige Zahl von Menschen impfen. Außerdem sollen mobile Teams eingesetzt werden, um alte und pflegebedürftige Menschen in ihren Einrichtungen impfen zu können. Wenn dann in Phase 2 ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, soll in Arztpraxen oder bei Betriebsärzten geimpft werden. Wer bekommt den Impfstoff zuerst? In einer ersten Phase, etwa ab Mitte Dezember, sollen zunächst Menschen mit besonders erhöhtem Risiko geimpft werden. Auch medizinisches Fachpersonal. Und später Menschen in anderen systemrelevanten Berufen. In einer zweiten Phase, wenn dann ausreichend Impfstoff verfügbar ist, soll mit der Impfung der breiten Bevölkerung begonnen werden. Wie erfahre ich, ob und wo ich mich impfen lassen kann? Die betreffenden Personen aus Phase 1 werden angeschrieben und in das zuständige Impfzentrum eingeladen. Niemand sollte auf eigene Faust ein Impfzentrum aufsuchen. Muss ich mich gegen Covid-19 impfen lassen? Nein, eine Impfpflicht gibt es in Deutschland grundsätzlich nicht. Einzige Ausnahme, Kinder müssen beim Eintritt in die Kita und Schule gegen Masern geimpft sein. Und es ist nicht auszuschließen, dass zum Beispiel Fluggesellschaften oder Konzertveranstalter nur Personen akzeptieren, die gegen Covid-19 geimpft sind, zumindest solange die Pandemie noch anhält. Die könnte enden, wenn eine Durchimpfungsrate von 60-70% erreicht wird. Die Bundesforschungsministerin ist hoffnungsvoll.
Wir werden werben dafür, dass man eben auch für die Gesellschaft einen solidarischen Beitrag leistet, wenn man sich jetzt impfen lässt.
Im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus jedenfalls hat man den Ehrgeiz, 1200 Impfungen pro Tag durchzuführen. Das sind 120 Personen pro Stunde.
In Schweden hatte man auch großen Impf-Ehrgeiz vor 11 Jahren, als Millionen von Schwedinnen und Schweden gegen die Schweinegrippe geimpft wurden. Bei der großen Mehrheit verlief das auch völlig unproblematisch, doch bei manchen traten plötzlich Nebenwirkungen auf, mit denen man nicht gerechnet hatte. Und so ist die Skepsis in dem skandinavischen Land gegenüber neuen Impfstoffen bis heute hoch. Christian Blenker berichtet.
Dienstschluss für Jenny Abrahamsson. 4 Stunden hat die Erzieherin gerade in einer Kita gearbeitet. Mehr schafft sie nicht. Denn die 25-Jährige leidet an der Schlafkrankheit Narkolepsie. Jenny war eine von 5 Millionen Menschen in Schweden, die sich 2009 gegen die Schweinegrippe impfen ließen. Kurz darauf erkrankte sie. Die Tagesmüdigkeit ist besonders spürbar. Du bekommst Schlafattacken. Du musst dich hinlegen, um diesen Attacken vorzubeugen. Du musst viel mehr schlafen als andere Menschen. Und auch wenn du schläfst, bist du danach nicht ausgeruht. Die schwedische Regierung rief damals zu Massenimpfungen auf. Kurz darauf erkrankten die ersten Kinder und Jugendlichen. Offenbar erhöhte der Impfstoff besonders bei den jungen Menschen das Risiko, an der unheilbaren Narkolepsie zu erkranken. Man wusste nicht, dass es diese Nebenwirkungen gab. Und sie sind auch erst nach einer längeren Zeit aufgetreten. Diese Menschen hatten scheinbar eine genetische Veranlagung. Je älter man war, umso geringer ist das Risiko zu erkranken. Es ist eine Tragödie, dass 400 junge Menschen heute an Narkolepsie leiden. Die Opfer mussten für eine Entschädigung kämpfen. Erst vor 4 Jahren gewährte Schwedens Regierung Ausgleichszahlungen von bis zu 10 Millionen schwedischer Kronen. Doch nicht alle Anträge wurden genehmigt. In solchen Impfstellen wie hier in Stockholm soll in wenigen Wochen die Covid-19-Impfungen starten. Doch viele sind skeptisch. 1/3 möchte sich laut einer Umfrage derzeit nicht impfen lassen. Eine Pflicht soll es nicht geben. Ich kann verstehen, dass man besorgt ist, aber wir haben jetzt eine andere Situation. Damals wurde eine Massenimpfung durchgeführt. Man hat die gesamte Bevölkerung geimpft. Junge, Alte, alle. Dieses Mal wird es anders sein. Zunächst sollen in Schweden nur Risikogruppen geimpft werden, ältere Menschen und Pflegepersonal. Jenny Abrahamsson hat sich dennoch bereits entschieden. Auch wenn irgendwann alle dürfen, sie will sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen.
Und in Ulm begrüße ich jetzt Thomas Mertens, den Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, die ja die Impfempfehlung hier in Deutschland entwickelt. Guten Abend, Herr Mertens.
Ja, guten Abend, Herr Zamperoni.
Wenn man solche Fälle, wie gerade beschrieben, in Schweden sieht, welche Angst müssen wir haben, dass sich das beim neuartigen Corona-Impfstoff dann wiederholen könnte, so etwas?
Also die Zwischenfälle in Schweden waren bedingt durch einen ganz konventionellen Impfstoff, muss man mal sagen, einen ganz üblichen Grippeimpfstoff. Das Neue an diesem Impfstoff war, dass er einen Immunverstärker enthielt. Und obwohl man nicht ganz genau weiß, wie es dazu gekommen ist, glaubt man doch, dass gerade dieser Immunverstärker, der sehr stark war, eine wesentliche Rolle dabei spielte. Also in den neuen Impfstoffen, die derzeit bei uns für Covid-19 zur Diskussion stehen, gibt es keine Immunverstärker. Und wie gesagt, es ist auch ein ganz anderer Impfstoff.
Wie sicher schätzen Sie dann diesen ganz anderen Impfstoff gegen Corona ein? Die wurden ja in Windeseile auch entwickelt und werden dann womöglich auch bald verabreicht.
Also die Impfstoffe selbst sind wirklich schnell entwickelt worden, aber man muss dazu sagen, dass natürlich die Technologie dahinter, die dahinter steht, also das Wissen um die mRNA in der Zelle und auch das Wissen um die Möglichkeit, diese Boten-RNS als Impfstoff zu verwenden, das ist sehr viel älter. Und man hat diese Technologie gerade gewählt, weil man einen sehr schnell, sehr sauberen Impfstoff in kurzer Zeit herstellen wollte. Und insofern denke ich, dass es schon eine richtige Entscheidung war, diesen Weg zu gehen.
Und wie geht es aber noch um die Sicherheit, also Stichwort Überreaktionen beispielsweise?
Ja, gut, es gibt ja zwei wesentliche Argumente, die man immer wieder hört. Das eine ist die Veränderung unseres Genoms oder ein genetischer Eingriff. Das kann man sagen, ist nicht der Fall. Der Impfstoff wird zwar mit gentechnischen Methoden hergestellt, aber beim Geimpften findet sozusagen nichts, keine Veränderung des Genoms statt. Und das kann man sich auch kaum vorstellen. Das zweite Argument, was man hört, ist, dass sozusagen durch den Impfstoff bei Geimpften eine falsche Immunantwort hervorgerufen werden könnte, die unter Umständen Krankheitssymptome verstärken könnte. Dann muss man sagen, dass das beim Menschen im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen nicht aufgetreten ist. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass sowas prinzipiell möglich ist, aus Tierversuchen. Aber wie gesagt, bei Menschen ist das nicht aufgetreten und wir glauben schon, dass der Impfstoff jetzt sicher ist. Wir müssen allerdings, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt bei Beginn der Impfkampagne dafür sorgen, dass wir eine hervorragende Dokumentation haben, damit wir als zusätzliche übervorsichtige Maßnahme auch genau merken können, wenn irgendetwas auftreten sollte bei den Impfungen. Denn eins muss man natürlich sagen, Impfungen sind das Einzige, mit dem wir Infektionsprobleme lösen können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn immer ein neuer Impfstoff oder auch ein neues Medikament, das ist ja keine Spezialität von Impfstoffen, eingeführt werden muss, dann kann es auch immer in der Medizin Nebenwirkungen geben.
Das ist immer das Risiko, das Sie dann mit einberechnen. Aber wenn es dann so kommt und Sie sagen, wir empfehlen das, können denn geimpfte Personen dann ohne Maske einen normalen Alltag leben und sich sicher sein, dass sie dann selber auch niemanden gefährden?
Nicht sofort. Denn was wir derzeit über die Wirksamkeit dieser Impfstoffe wissen, ist, dass sie vor Erkrankung schützen. Also zumindest bei den Impfstoffen, bei denen schon Zwischenauswertung oder Endauswertung erfolgt sind. Was wir bislang nicht wissen, ist, wie gut diese Impfstoffe auch vor der Infektion schützen. Und damit sind wir auch nicht ganz sicher, ob sie vor der Weitergabe der Infektion schützen, selbst wenn ein Mensch nicht erkrankt. Also am Anfang müssen wir noch unsere zusätzlichen Schutzmaßnahmen weiterführen. Und irgendwann, wenn wir dazu noch mehr Studienergebnisse haben, wird man natürlich dann auch die Maßnahmen zurückführen können.
Und wann rechnen Sie damit, eine Impfempfehlung aussprechen zu können?
Wir sind eigentlich als STIKO mit der Impfempfehlung praktisch fertig. Was uns jetzt noch fehlt, ist die sind die Daten aus den sogenannten Zulassungsstudien, also eben zu den Impfstoffen, die jetzt in der Zulassung sich befinden. Wir glauben und hoffen, dass wir diese Daten wirklich jetzt in diesen Tagen erhalten werden. Sobald wir die erhalten, können wir die prüfen selber und dann tatsächlich die Impfempfehlung fertigstellen. Auf jeden Fall soll diese Impfempfehlung mit Einführung der Impfung besser noch ein wenig vorher fertiggestellt werden.
Sagt der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen.
Ja, danke schön.
Der Impfstoff und ob damit dann alles gut wird, darüber hat sich auch Ute Brucker vom Südwestrundfunk Gedanken gemacht. Hier ist ihre Meinung.
Für mich ist das ehrlich gesagt eine gute Vorstellung. Zweimal ein Stich in den Oberarm und ich wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen das Coronavirus geschützt. In meiner Umgebung gibt's unterschiedliche Ansichten. Viele Ältere und auch Jüngere mit Vorerkrankungen würden sich lieber heute als morgen impfen lassen. Andere wollen's gar nicht. Wieder andere sind skeptisch und sagen, ja schon, aber ich will nicht gleich unter den Ersten sein. Lieber mal gucken, wie es bei den anderen so läuft. Ich kann das nachvollziehen. Denn auch wenn die Impfstoffe wohl bislang toll funktionieren und gut vertragen werden, sie sind erst ein paar Monate in der Testung. Übrigens an hunderttausenden Menschen auf der Welt, die für uns, salopp gesagt, Versuchskaninchen spielen. In Brasilien, Südafrika oder Peru. Überall werden auch deutsche Impfstoffe an Menschen ausprobiert. Sie stellen sich der Forschung zur Verfügung und helfen damit auch Ihnen und mir. Ob wir Ihnen das danken, steht auf einem anderen Blatt. Denn wir reichen Industrieländer haben uns per Vertrag schon gut eingedeckt. Bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen hat Deutschland bei den Herstellern reserviert. Ärmere Staaten haben nicht das Geld dafür. Es kann also sein, dass gerade die Länder, die jetzt für uns im Probelauf sind, im nächsten Jahr nicht genügend Impfstoff für ihre Einwohner bekommen. Was sind im Vergleich dazu unsere Probleme? Dass manche Fluggesellschaften einen Impfnachweis fordern wollen, dass es vielleicht Druck gibt, auf bestimmte Berufsgruppen sich impfen zu lassen? Ich denke, das halten wir als Gesellschaft schon noch aus. Denn eine Impfpflicht wird es in Deutschland zu Recht nicht geben. Nur die Wahl. Und Menschen in Peru oder Südafrika wären froh, sie hätten wenigstens bald eine.
Die Meinung von Ute Brucker. Und weitere Informationen zum großen Impfen finden Sie auch im Internet auf unserer Seite tagesschau.de. Eins muss man ihm lassen. Selbst historische Pleiten können ihn nicht aus der Bahn werfen, zumindest nicht aus dem Amt. Kein WM-Vorrunden aus und nun auch ein 0:6 gegen Spanien nicht. Fußball-Bundestrainer Joachim Löw darf weitermachen und wird die deutsche Mannschaft beim EM-Turnier im kommenden Jahr coachen. Eigentlich sollte diese Entscheidung erst am Freitag bei der turnusmäßigen Präsidiumssitzung des Deutschen Fußballbundes gefällt werden. Offenbar wollte man beim DFB aber so schnell wie möglich die Hängepartie um Löws Zukunft beenden. Heiko Neumann berichtet.
Die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main am späten Nachmittag. Jetzt steht fest, der Bundestrainer darf erstmal weitermachen. Joachim Löw übersteht auch die jüngste Krise, das 0:6-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Spanien. Dabei schien vor knapp zwei Wochen die Ära Löw noch vorzeitig beendet.
Wenn ich sage, es war alles schlecht, dann meine ich das auch so. In jeglicher Beziehung war alles heute schlecht.
7 Monate vor Beginn der Europameisterschaft präsentierte sich die DFB-Auswahl in erschreckend schwachem Zustand.
Es gibt keine Entschuldigung dafür, auf keinen Fall, aber das passiert dann hier halt, wenn man keine Mittel in dem Moment hat und die Mannschaft keinen Halt findet.
Halt aber findet Joachim Löw heute beim Deutschen Fußballbund. Nach einem 4-stündigen Krisengespräch erklärt der DFB, ein einzelnes Spiel kann und darf nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein. Löw hatte dem Präsidium heute Gründe der hohen Niederlage aufgezeigt und seinen Fahrplan für eine erfolgreiche EM 2021 erläutert. Die DFB-Spitze zeigt sich überzeugt. Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen. Die Ära Löw geht also weiter. Eine Entscheidung, mit der viele Fußballfans nicht gerechnet hatten.
Diese Weiterentwicklung, die gewollt und beabsichtigt war, hat er nicht geschafft.
Es ist das Problem, seine Zeit ist vorbei und er erkennt es leider nicht. Ja? Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, Wie gesagt, der DFB hat gesprochen. Mal gucken, wie lange das hält.
Man sollte zu ihm stehen, zu den Erfolgen, die man zusammen erreicht hat. Von 2010 an ging es eigentlich immer steil nach oben. Und ich denke, vielleicht korrigiert der Herr Löw ja auch nochmal seine Fehler.
Wie den Verzicht auf drei Weltmeister von 2014. Eine Rückkehr von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller könnte in den nächsten Tagen wieder zum Thema werden.
Holger Dahl ist in der ARD Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Holger, was ist Ihre Einschätzung? Hat der DFB da eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen?
Ja, also nachvollziehbar ist diese Entscheidung auf jeden Fall, auch wenn sie für mich irgendwie seltsam öffentlich geführt wurde und so ein kleines bisschen auch Unruhe in die Diskussion reingebracht hat. Klar ist, man hat sich nach dem Aus bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft für Löw entschieden, mit dem klaren Ziel, die EM jetzt anzugehen und erfolgreich zu gestalten. Auf dem Weg dahin hat es jetzt dieses peinliche 0:6 gegeben gegen Spanien, aber hier und da vielleicht auch positive Erkenntnisse. Vielleicht erinnern Sie sich beim DFB ein kleines bisschen an das Jahr 2006, kurz vorm Turnier in Deutschland, hat Jürgen Klinsmann damals in Italien wirklich ziemlich derbe verloren. Dann gab es eine öffentliche Diskussion, der DFB hielt an ihm fest. Wir wissen alle, was folgte, nämlich das sehr erfolgreiche Sommermärchen in Deutschland. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Hoffnung beim Deutschen Fußballbund, dass sich das wiederholt.
Und mit dieser Hoffnung, wie sicher sitzt dann der Bundestrainer jetzt nach diesem Bekenntnis des DFB im Sattel?
Naja, also das Ziel ist ja klar. Es soll eine erfolgreiche Europameisterschaft geben. Der DFB-Präsident Fritz Keller hat mal davon gesprochen, dass ein erfolgreiches Turnier wahrscheinlich so eine Halbfinalteilnahme wäre. Da muss man jetzt mal sehen. Aber man hat Löw auch mit auf den Weg gegeben, eine erfolgreiche Mannschaft für die Zeit danach aufzubauen. Das klingt für mich auch stark danach, dass man den Bundestrainer auf seinem Weg bestärkt, eben vielleicht auf die Erfahrenen zu verzichten, wie Thomas Müller, wie Mats Hummels. Und das ist dann am Ende auch ein gefährliches Spiel. Im Moment scheint es jetzt wieder so zu sein, als ob Joachim Löw ja relativ fest im Sattel sitzt. Aber aus diesem festen Sattel wird dann auch ganz schnell ein Schleudersitz. Da müssen wir die kommende Europameisterschaft abwarten.
Holger Dahl, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Köln. Nach den Engpässen bei der Schutzausrüstung im Frühjahr will der Bund nun besser vorsorgen im Umgang mit der Pandemie. Und damit beginnen auch weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Heute beschloss das Corona-Kabinett dafür den Aufbau einer sogenannten nationalen Gesundheitsreserve. In Deutschland sollen für den Notfall an 19 Standorten Lager mit Vorräten an Schutzmasken und anderen wichtigen Medizingütern eingerichtet werden. Bis Ende 2021 soll die Reserve mit bereits beschafften Masken gefüllt werden, danach mit dem Material aus inländischer Produktion. Ständig vorgehalten werden soll jeweils der Bedarf eines Monats. Arbeitnehmer, die wegen Corona seit Monaten zu Hause arbeiten, sollen steuerlich entlastet werden. Die Finanzpolitiker von Union und SPD einigten sich auf eine Pauschale von 5 Euro pro Heimarbeitstag, maximal aber 500 Euro im Jahr. Bisher kann Arbeit im Homeoffice nur steuerlich geltend machen, wer über ein häusliches Arbeitszimmer verfügt. Die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte beflügelt. Weltweit sind im November die Kurse gestiegen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die Welt atmet im Kampf gegen das Coronavirus auf, angesichts immer neuer Nachrichten über mögliche Impfstoffe. An der Börse hat dies ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Im November lag das Plus beim deutschen Aktienindex bei 15%. So viel wie nie zuvor in der nun mehr als 30 Jahre andauernden Geschichte. Es ist die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und auf eine Rückkehr zu einer alten oder neuen Normalität. Denn neben Unternehmen, die Impfstoffe gegen das Virus auf den Markt bringen wollen, erholen sich auch Branchen, die unter Corona besonders gelitten haben, wie die Tourismusindustrie und die Luftfahrtbranche.
In Frankreich soll ein umstrittener Teil des Sicherheitsgesetzes überarbeitet werden. Das teilte der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei am Nachmittag mit. Damit reagiert die französische Staatsspitze auf die Proteste am Wochenende, die gegen Polizeigewalt und einen Artikel des Gesetzes gerichtet waren. Er sah vor, die Veröffentlichung von Bildmaterial, auf denen Polizisten zu sehen sind, einzuschränken. Die spanische Regierung hat ein umstrittenes Flüchtlingslager auf Gran Canaria geräumt. Alle 830 in der Nähe eines Hafens festgehaltenen Personen seien in andere Einrichtungen gebracht worden, so die Behörden. Die Zustände im Lager waren als völlig unzureichend kritisiert worden. Am Mittag wurden erneut mehr als 70 Flüchtlinge im Meer vor den Kanarischen Inseln aufgegriffen und an Land gebracht.
Unter deutschen Dächern verbergen sich unendlich viele Geschichten, die erst zum Vorschein kommen, wenn sie sich derart häufen, dass sie nicht länger zu übertünchen sind. Gutes Wohnen ist ein bislang noch ungeschriebenes Grundrecht, doch die, die Wohnraum schaffen und vermieten, die sehen darin nicht selten vor allem ein Geschäft. Und manche lassen, wie hier in dieser Siedlung, ihre Häuser augenscheinlich verkommen. Unser Mittendrin-Team war diesmal in Lüneburg und hat dort mit Mieterinnen und Mietern gesprochen, die eine etwas andere Vorstellung von gesundem Wohnen haben. Marlene Kukral.
Der Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor. Das Zuhause für etwa 10.000 Menschen. Aber viele haben hier einen ungewollten Untermieter, Schimmel. Auch bei Iman Omairat hat sich der schwarze Schimmelpilz in der Wohnung breit gemacht.
Ja. Seit wann sieht das so aus hier?
Ja, maximal schon 2 Jahre.
Seit 2 Jahren schon? Ja. Und da hat niemand was gemacht?
Nein, die kommt nur einmal, streichen ganz normal und weg und wiederkommen.
Nicht nur im Badezimmer, auch im Kinderzimmer ist Schimmel an der Wand und inzwischen auch an den Möbeln. Bei meinem Rundgang durch den Stadtteil spreche ich andere Anwohner an. Fast alle erzählen mir, dass sie zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung haben. Auch Michael Bugenhagen hat den Schimmel als ungewollten Untermieter. Er ist sich sicher, das liegt vor allem an der schlechten Bausubstanz der Häuser.
Die Substanz ist insofern marode, dass die Feuchtigkeit überwiegend auch von außen kommt, nach innen reingeht. Und dann hast du Tapete an der Wand, hast du Schimmel in der Wohnung. Also da kannst du machen, was du willst. Du kannst lüften, wie du willst. Du kannst heizen, wie du willst. Schimmel.
Die Vorwürfe der betroffenen Mieter richten sich an ihren Vermieter Vonovia, den größten Vermieter Deutschlands. Der kümmere sich nicht um den Bestand seiner Wohnungen hier in Lüneburg-Kaltenmoor. Seit etwa 2 Jahren besitzt Vonovia 700 Wohneinheiten in diesem Viertel. Viele sind sozial gefördert, sprich, die Miete wird auch mit Steuergeldern finanziert. Eigentum verpflichtet, sagt mir Uwe Nehring von der Stadt Lüneburg. Auf Vonovia ist der Quartiersmanager von Kaltenmoor nicht gut zu sprechen.
Letztendlich, sag ich mal so, ist sozialer Wohnraum jedenfalls in der jetzigen Zeit in Deutschland, nicht nur in Lüneburg, in Deutschland eigentlich eine attraktive Einnahmequelle. Und deswegen erwarten wir eigentlich auch, dass solche Konzerne, die diesen Wohnraum kaufen, sich auch um ihren Wohnraum kümmern.
Auch um den Schimmel in den Wohnungen müsste sich Vonovia kümmern. Ich frage beim Unternehmen nach und erhalte eine Antwort per Mail. Vonovia schreibt, wenn uns Mieterinnen und Mieter Schimmel melden, schicken wir umgehend unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter vorbei, die eine Ersteinschätzung vornehmen, den Schimmel beseitigen und in schweren Fällen Techniker und Gutachter beauftragen. So haben wir auch in den Fällen in Kaltenmoor gehandelt. Im Fall von Iman Omairat sei einmal ein Handwerker vor Ort gewesen. Der habe den Schimmel zwar kurzfristig beseitigt, aber offenbar nicht die Ursache. Und das haben auch 2 unabhängige Sachverständige erkannt, die für uns den Schimmelbefall untersucht haben.
Jetzt speziell für diese Wohnung. Es besteht sofortiger Handlungsbedarf, den Schimmelpilz fachgerecht zu entfernen.
Eine Schimmelpilzsanierung sieht so aus, dass man befallenes Material ausbaut. Man muss es ausbauen, muss es entfernen, man muss die Oberflächen reinigen, man muss die Luft filtrieren und eine Freimessung machen, eine Luftmessung, um eine Sporenfreiheit nachzuweisen. Und dann kann man wieder fachgerecht aufbauen.
In der Wohnung von Iman Omairat wurde der Schimmel offensichtlich nicht fachgerecht beseitigt. Dabei hat die Mieterin schon mehrmals bei Vonovia angerufen und von ihren Schimmelproblemen erzählt. Sie hatte aber nie das Gefühl, dass sich dort jemand für sie interessiert.
Natürlich, ich bin sauer. Ich habe Kinder zu Hause, dass mein Sohn auch krank, Asthma und Allergie auch. Ich bin richtig sauer.
Die Stadt Lüneburg hat für die Mieter in Kaltenmoor vor kurzem eine eigene Mieterberatung eingerichtet. Diese steht den Anwohnern zur Seite, wenn sie Probleme mit ihren Vermietern haben, auch beim Kampf gegen den Schimmel.
Sie sitzen an Hotelrezeptionen und kümmern sich um die Gäste, sie ersetzen das Haustier oder sie leisten Dienste in der Pflege. Kein Land produziert so viele Roboter wie Japan und nirgends geht man schon so selbstverständlich mit ihnen um wie dort. Kein Wunder also, dass auch der größte seiner Art ein Japaner ist. Gestatten, Gundam, eine riesige Hommage an eine gleichnamige Science-Fiction-Erzählung, die jetzt über den Hafen von Yokohama wacht. Die Aufgabe dieses Exemplars lautet, den Tourismus in Corona-Zeiten wieder anzukurbeln. Und er hat auch das Zeug dazu, denn vielen Japanerinnen und Japanern kommt er vor wie ein guter alter Bekannter. Uwe Schwering berichtet.
Der Roboter ist der Japaner liebstes Kind. Und mit ihm hier haben sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Gundam, 18 Meter hoch, 25 Tonnen schwer. Oh ja, sagt Gundams Chef, seit der Grundschule bin ich Fan. In den 80ern waren die Modelle immer ausverkauft. Ich stand ewig Schlange, bis ich eins bekam. Der Prototyp kommt 1979 auf die Welt, Kreation eines japanischen Spielzeugherstellers. Der hüllt die Figur in ein ganzes Science-Fiction-Universum mit Anime-Serien, Kinofilmen, Mangas und Modellbausätzen. Umsatz bis heute mehr als 20 Milliarden Dollar. Was Krieg der Sterne für die USA, ist Gundam für Japan. Jetzt begreift jeder auf der Welt, wie sehr wir Japaner Anime, Spiel und Manga mögen. Vielleicht haben wir das primitive Bedürfnis, etwas Gigantisches sehen zu wollen? Früher Buddha, heute Gundam. Gundam gehört zur Familie, eine Pop-Ikone, Kulturgut. Das geht so weit, dass Tokios Olympia-Organisatoren ihn mit einem Mini-Satelliten ins All befördert haben, auf dass er die Jugend der Welt zu den Spielen schön grüße. Wegen dieses Virus ist er jetzt noch etwas länger in der Umlaufbahn, ändert aber nichts an seiner Mission. In der Geschichte von Gundam gibt es weder Feind noch Freund. Jeder hat beides in sich. Aber was er uns sagen will, dass der Krieg eine Tragödie ist und dass Kinder sterben müssen. Passt zur olympischen Friedenspflicht, eine galaktische Botschaft. Ein Detail noch, Gundam ist gar kein Roboter, sondern ein gigantischer Kampfanzug mit Cockpit. Und so agil wie auf der Leinwand ist das 18-Meter-Monstrum auch nicht. Aber wenn das jetzt nach 6 Jahren Entwicklungszeit geschmeidig in die Knie geht, dann wissen Fans und Ingenieure, das Gute hat gesiegt.
Gut oder schlecht, das sind für Meteorologen ja keine Kategorien. Aber Claudia Kleiner, sie erzählt uns jetzt ganz geschmeidig, welche Front an unserem Himmel gerade siegt.
Ja, Ingo, das ist eine, die ist, naja, da würde ich schon fast sagen schlecht, weil sie im Moment Autofahrern und auch morgen früh das Leben schwer macht. Und wenn wir uns die mal angucken, dann sieht man sehr schön jetzt, heute im Laufe des Nachmittags aus Nordwesten, kam eben dieses Regengebiet, eine Mischfront. Und das zieht weiter nach Südosten. Ist ja an sich kein Problem. Nur ist der Boden zum Teil noch gefroren. Und zwar vor allen Dingen hier über der Mitte und im Süden Deutschlands, so dass es jetzt im Augenblick zu gefrierendem Regen kommt. Und dann in der Nacht und morgen früh auch zu Schnee in den höheren Lagen. Also für alle Autofahrer, gerade auch im Berufsverkehr, das kann außerordentlich gefährlich, rutschig und unangenehm sein. Jetzt im Moment von Rheinland-Pfalz über Hessen rüber, weiter bis nach Baden-Württemberg die Gefahr von Glatteis, also von gefrierendem Regen. In den Hochlagen, vor allem der Mittelgebirge, aber auch Schwarzwald, wird das zunehmend Schnee sein. Das Rote, also gefrierender Regen, das Weiße, der Schnee und dieses Hellrote, das ist eben, wo beides vorkommen kann. Vor allem in Tälern, wo sich kalte Luft sammelt, wo die nicht ausgeräumt wird, da bleibt es eben zum Teil auch morgen Vormittag noch bei diesem gefrierenden Regen. Also über der Mitte und dem Süden, ausgenommen der äußerste Südosten Bayerns, da kommt es noch nicht hin, Glättegefahr. Jetzt in der Nacht, im Moment und auch morgen Vormittag. Und man sieht sehr schön, diese Front, die kommt dann weiter nach Südosten voran. Das heißt, von Westen her gibt es morgen langsam aber sicher Auflockerungen. Auch am Vormittag Glättegefahr in den Hochlagen wird es zum Teil kräftig schneien, sowohl von Schwarzwald als auch zum Beispiel Odenwald oder auch den westlichen Mittelgebirgen. Die Temperaturen in der Nacht sehr unterschiedlich, denn mit den dicken Wolken kommt auch etwas mildere Luft. 5 bis 9 Grad morgen früh im Nordwesten, Richtung Bayern vor allen Dingen frostig, selbst München minus 5 Grad. Und am Nachmittag steigen die Temperaturen dann meist so auf Werte zwischen 1 und 8 Grad. Das heißt immer noch ziemlich kalt, vor allem am Alpenrand. Die nächsten Tage dann wieder eher ruhig im Nordwesten, am Mittwoch dichtere Wolkenfelder. Da regnet es ab und zu, am Donnerstag in den westlichen Mittelgebirgen auch ein bisschen Schnee und im Nebel der Donau auch kalt. Da aber am ehesten mal die Chance auf ein bisschen Sonne.
Aber vorerst erstmal im Süden. Vorsicht vor Glätte heute Nacht und morgen. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt noch einmal um das, was viele erwarten. In einem Weltspiegel extra mit dem Titel Corona-Impfstoff, die Welt als Testlabor. Um 0.35 Uhr bringt Anna Planken Sie im Nachtmagazin auf den neuesten Stand und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.